RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Morgen. Israel und der Iran beschießen sich auch in der Nacht weiter gegenseitig mit Raketen. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran werden erneut Explosionen gemeldet. Parallel dazu hat das iranische Staatsfernsehen eine neue Angriffswelle verkündet. In Israel heulen die Warnsirenen. Am späten Abend hatte der Iran einen ersten Gegenangriff auf Israel geflogen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Ersten Berichten zufolge hat es im Raum Tel Aviv bei Einschlägen mehrere Verletzte gegeben. Bilder zeigen Geschosse am Himmel, Explosionen sind zu sehen, Kampfjets zu hören. Sie sollten offenbar die Geschosse abfangen. Die Rede war von zunächst mindestens 7 Einschlägen. Mit einem Vergeltungsschlag des Iran war gerechnet worden. Das Regime in Teheran hatte ihn angekündigt. Am Abend waren Menschen in Israel aufgefordert worden, wieder in die Schutzräume zu gehen. Israel hatte den Tag über seine Angriffe auf Ziele im Iran fortgesetzt. Dabei sollen den Meldungen zufolge Teile des Atomprogramms zerstört worden sein. Außerdem wurden Teile der iranischen Luftabwehr ausgeschaltet und mehrere ranghohe Militärs sowie am Atomprogramm beteiligte Wissenschaftler getötet. Israels Angriff hatte in der Nacht auf Freitag begonnen. Die Armee und Regierung sprachen von einem Präventivschlag, um zu verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt. Nach Militärangaben könnte der Angriff noch Tage dauern. Deshalb könnten auch weitere Angriffe aus dem Iran vorstehen.
Die Bundespolizei hat eine Zwischenbilanz zum Waffenverbot an mehreren Berliner Bahnhöfen gezogen. Sie wertet den Einsatz bislang als erfolgreich. Mario Bartsch, RBB 24.
In den ersten 2 Wochen des Waffenverbots wurden laut Bundespolizei rund 2000 Menschen an den Bahnhöfen kontrolliert. Bei 136 seien gefährliche Gegenstände sichergestellt worden. Ein Verstoß gegen das Waffenverbot habe in 79 Fällen vorgelegen. Unter anderem seien mehr als 80 Messer und über 30 Reizstoffe sichergestellt worden.
Brandenburgs Innenminister Wilke kann sich gemeinsame Grenzkontrollen mit Polen vorstellen. Das hat er am Abend RBB 24 Brandenburg aktuell gesagt.
Klar ist, das deutsch-polnische Verhältnis ist für uns essentiell. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, statt jetzt hier gegenseitig Grenzkontrollen einzuführen, durchaus auch gemeinsame Kontrollen mit polnischen und deutschen Kollegen, wo man dann auch Verfahren Sicherheit hinbekommt an der Grenze und gleich die Fälle auch gut bearbeitet und geklärt bekommt.
Brandenburgs parteiloser Innenminister René Wilke. In einer Arztpraxis in der Genterstraße in Berlin-Wedding ist am Nachmittag ein Mann getötet worden. Das hat die Polizei dem RBB bestätigt. Vorangegangen war offenbar ein Überfall. Der Hintergrund ist noch unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht oft klar bei 15 bis 9 Grad. Am Samstag heute durchgehend sonnig bei 27 bis 31 Grad. Morgen am Sonntag sogar bis 33 Grad. Am Nachmittag sind dann teilweise kräftige Schauer und Gewitter möglich.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Bremen-Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis Montag ca. 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A7 Flensburg Richtung Hannover ist zwischen Hamburg-Stellingen und Heimfeld wegen Bauarbeiten bis Montag ca. 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt ab Neumünster Süd über die B205, A21 und A1 zum Horster Dreieck. Die A7 Hannover Richtung Kassel ist zwischen Rüden und Seesen wegen Bauarbeiten bis Sonntag 5 Uhr gesperrt. Die A42 Emscher Schnellweg Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Bottrop Süd und Kreuzessen Nord wegen Brückenarbeiten bis Montag 5 Uhr gesperrt. A99 München Südwest Richtung München Nord, der Tunnel Allach ist nach Auslösung der Höhenkontrolle gesperrt. Und zuletzt Berlin, der Verlauf A100, A113 ist zwischen Tempelhofer Damm und Spätstraße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis Montag 5 Uhr gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Konstanze Nastarowitz. Hallo. Die zunehmende Eskalation im Nahen Osten zwischen Israel und Iran, sie beschäftigt uns natürlich auch in dieser ARD-Infonacht. Die Situation schaukelt sich ja immer weiter hoch. Beide Seiten melden weitere Angriffe und überhäufen sich mit Drohungen, welche weiteren Eskalationsmöglichkeiten sie noch so in der Hinterhand haben. Israel hatte ja in der Nacht zum Freitag diverse Ziele im Iran begonnen anzugreifen, die unter anderem im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm stehen. Heute Abend und auch heute Nacht beschäftigt nun vor allem der Gegenangriff des Irans auf Israel die Öffentlichkeit. Eine erste Antwort des Mullah-Regimes erfolgte vorher ja erstmal nur mit Drohnen, die weitestgehend von Israel noch abgefangen werden konnten. Aber dann folgten am Abend und nun wohl auch in der Nacht weitere Raketen. Und die hatten heftigere Folgen für Israel. Vor der Sendung habe ich die Lage mit unserer Korrespondentin in Istanbul, Pia Masurczak, mal versucht zu sortieren und sie gefragt, wie gefährlich denn dieser Gegenangriff des Irans mit Raketen für Israel werden könnte.
Ja, gefährlicher kann man sagen. Israelischen Angaben zufolge haben die Drohnen zum allergrößten Teil ja gar nicht das Land selbst erreicht, wurden außerhalb abgefangen. Diese Angriffswellen mit ballistischen Raketen jetzt, die haben deutlich größere Auswirkungen. Also wir wissen von einzelnen Einschlägen, unter anderem in Tel Aviv. Die Abwehrsysteme waren aktiv, haben offenbar auch einen Teil dieser Raketen abgefangen. Mehrere hundert sollen es ja gewesen sein, die das iranische Militär abgefeuert hat. Das Problem ist, dass diese Raketen an sich nicht besonders präzise sind, ist aber ihre Zahl, die der Iran vorrätig hat, relativ hoch ist und die können eben israelische Abwehrsysteme durch ihre schiere Masse in Bedrängnis bringen. Davor hat auch der US-Sondergesandte Witkoff gestern nochmal gewarnt, immer gesagt, dass die Abwehrsysteme einfach nur eine bestimmte Menge von Geschossen abfangen können, dass es deshalb auch zu Zerstörungen und Toten in Israel kommen könne. Man muss aber immer dazu sagen, militärisch, vor allen Dingen technisch, ist Iran unterlegen. Und es sind ja auch viele seiner Verbündeten in den letzten Monaten weggefallen.
Die iranische Führung, die hat sich ja auch zu diesem israelischen Großangriff geäußert. Was wurde denn da gesagt und was lässt sich daraus ablesen über die Reaktion des Irans vielleicht ja auch noch in den kommenden Tagen?
Vielleicht als erstes mal einen Blick auf den Abend. Da hat sich der oberste Führer Irans, Ali Khamenei, das erste Mal live geäußert. Davor gab es nur schriftliche Statements. Es ging auch da wieder um Vergeltungsschläge, um das, Zitat, zionistische Regime, das jetzt bestraft werden müsse. Das ist eine ganz ähnliche Rhetorik, wie man sie schon kennt, wie sie auch heute Morgen in einem schriftlichen Statement geäußert wurde. Insgesamt kann man sagen, dass sich die iranische Führung viel Zeit gelassen hat, eher wortkarg war den Tag über. Also es gab morgens eben kurze Statements von Khamenei, vom Außenminister Araghchi, der sprach von roten Linien, die überschritten worden seien, von einer Kriegserklärung. Interessanter vielleicht als diese tendenziell typischen Statements ist eines des Präsidenten Pezeshkian. Der sprach unter anderem auch von einer Einheit im Volk, von einer gewünschten Einheit im Volk und das Volk möge Vertrauen in die Führung haben, diese Krise zu bewältigen. Das sind Töne, die hört man tendenziell eher selten aus dem Iran.
Jetzt gibt es ja ein Hin und Her zwischen den beiden Ländern. Wir haben vor einigen Stunden wiederum auch noch Meldungen gelesen über eine zweite Welle von Angriffen aus Israel wiederum auf den Iran. Was ist denn da bekannt über Ziele und Schäden im Land?
Ja, es sind letztlich mehrere Wellen seit den ersten Angriffen in der Nacht auf Freitag. Teilweise geht das auch ineinander über. Was wir gesichert sagen können, ist, dass es Angriffe auf die Anreicherungsanlage in Natanz gab, mehrfach tatsächlich. Es sind Anlagen in Isfahan und in Fordow auch am Abend angegriffen worden. Da spricht die israelische Regierung von schweren Zerstörungen. Das lässt sich schlecht von außen überprüfen. Auch Militäranlagen oder ein militärischer Teil des Flughafens in Tabriz sind ins Visier geraten. Natürlich auch Radaranlagen und Luftabwehr. Aber das ist der infrastrukturelle Teil. Es gibt auch den Teil, der sich, der das Führungspersonal ins Visier genommen hat. Also Kommandeure von der Revolutionsgarde, von der regulären Armee, darunter beide Oberkommandeure und mehrere Wissenschaftler sind getötet worden. Die sind wohl in ihren Wohnhäusern angegriffen worden. Deshalb, es gibt auch zahlreiche Schäden in normalen Wohnvierteln und mindestens 90 zivile Todesopfer und hunderte Verletzte. Das erklärte Ziel dieser verschiedenen Aktionen, dieser verschiedenen Wellen, ist die Schwächung des Atomprogramms. Die israelische Armee will die Anlagen in Natanz und Isfahan, wie gesagt, schwer beschädigt haben. Da muss man aber immer dazu sagen, Experten sind sich eigentlich einig, dass sich dieses Atomprogramm an seinen vielen Standorten mit seinen vielen kleinen Teilen militärisch nicht so einfach beenden lässt.
Ich sprach gerade schon von einem Hin und Her aus Schlag und Gegenschlag. Droht denn diese Eskalationsspirale jetzt immer weiter zu gehen oder sind da zumindest von iranischer Seite auch irgendwann Grenzen erreicht, vor allem was die militärische Schlagkraft so angeht?
Ja, wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen. Militärisch ist der Iran Israel weit unterlegen. Es gibt sehr viele Raketen im Arsenal. Die sind technisch nicht so in der Regel ausgereift, dass sie wirklich viele präzise Schläge ausführen können. Aber es sind eben sehr viele. Gleichzeitig hat der Iran eine wirklich große Armee, eine der größten in der Region, was aber in diesem Fall wenig hilft, denn es geht ja letztlich um einen Luftkrieg und da sind die Kapazitäten dann tatsächlich begrenzt. Der Iran ist seit Jahren angewiesen auf Eigenproduktion von Drohnen und Raketen. Es ist nicht so, als wären die jetzt sofort aufgebraucht, aber da kommt nicht viel nach. Das liegt einfach an den vielen Sanktionen, mit denen das Land belegt ist. Insofern, es gibt da eine ganz materielle Grenze, könnte man sagen, wann die erreicht ist. Also wie viele Schläge der Iran beispielsweise noch ausführen kann, wie viele Schläge Israel noch ausführen kann und auf welche Art der Luftabwehr das Land, die israelische Armee dann trifft, das lässt sich aber schwer prognostizieren.
Jetzt gibt es ja diese militärische Grenze vielleicht, aber vielleicht ja auch eine diplomatische Grenze. Was ist denn da vielleicht ablesbar, wie weit der Iran auch noch willens ist, das weiter zu eskalieren und wo man vielleicht auch aufpasst, dass mit Blick auf Verhandlungen und weitere Eskalationen irgendwann eine Grenze erreicht ist?
Was da vielleicht interessant ist, ist, dass wir bislang noch keine Absage der eigentlich ja für Sonntag geplanten Atomgespräche mit den USA gehört haben aus dem Iran. Das wurde am Vormittag spekuliert, da gab es einzelne Äußerungen, aber noch keine offizielle Aussage, noch keine offizielle Absage von Seiten der iranischen Führung. Ist jetzt schwer zu sagen, ob die sich das noch offen hält, ob es im Zweifelsfall gerade andere Sorgen gibt, könnte man ja auch denken. Das ist aber vielleicht so ein kleiner Hinweis darauf, dass es zumindest keine vollständige Absage an diplomatische Lösungen gibt. Es ist schwer vorstellbar, dass sich die Parteien jetzt am Sonntag treffen. Das ist wahrscheinlich eher eine mittelfristige Perspektive. Wir müssen ja auch abwarten, wie die nächsten Tage jetzt laufen, wie viele Schläge es noch geben wird. Aber zumindest das wäre eine Möglichkeit, doch wieder über das Atomprogramm ins Gespräch zu kommen. Es lagen da mehrere Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch. Unter anderem ein Vorschlag aus den USA, der von US-Präsident Trump dann relativ schnell wieder kassiert wurde. Da ging es darum, ein regionales Konsortium zu errichten, das sich um die Urananreicherung gemeinsam kümmert, also dem Iran diese Urananreicherung nicht allein überlässt. Das wäre vielleicht eine gesichtswahrende Möglichkeit. Solche Vorschläge gibt es. Wie groß die Bereitschaft ist, da jetzt wirklich konkret wieder drüber zu verhandeln, das ist schwer zu sagen.
Soweit die Einschätzungen unserer Korrespondentin in Istanbul, Pia Masurczak. Tja, wie verhält sich Israels wichtigster Verbündeter, die USA? Wir haben es gerade schon im Gespräch gehört. Präsident Trump hatte kurz nach den ersten israelischen Angriffen wissen lassen, dass diese seiner Ansicht nach exzellent gewesen seien. Die USA waren vorab informiert, aber wohl nicht aktiv beteiligt bei den Angriffen. Bei der Verteidigung Israels aber, da sieht es anders aus. Wolfgang Landmesser.
Die USA unterstützen Israel bei der Abwehr von Raketenangriffen aus dem Iran. Das bestätigte eine Quelle aus Regierungskreisen gegenüber US-Medien, ohne operative Details zu nennen. Außerdem wurde bekannt, dass die USA weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegen. Auch zusätzliche Kampfjets sollen bald in der Region einsatzbereit sein. Dabei gehe es ausdrücklich nicht um eine Beteiligung an den israelischen Angriffen auf den Iran. Bereits bei früheren Attacken haben amerikanische Kampfjets und Marineschiffe die israelische Armee beim Abfangen von Raketen unterstützt. Die USA haben im Nahen Osten aktuell rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten stationiert, auf Stützpunkten unter anderem in Katar und in Bahrain. Der neu aufgeflammte Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat auch Folgen für diplomatische Initiativen. Eine für nächste Woche geplante Konferenz zu Israel und Palästina wird verschoben, laut dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Frankreich und Saudi-Arabien wollten auf der Konferenz einen neuen Anlauf für eine Zwei-Staaten-Lösung starten. Die für Sonntag geplanten Verhandlungen mit den USA über ein neues Atomabkommen hat der Iran nach den israelischen Angriffen abgesagt.
Tja, die ganze Welt, die wachte am Freitagmorgen wohl mit den erschreckenden Nachrichten aus dem Nahen Osten auf. Sicher für viele auch ein Gesprächsthema am Frühstücks- oder Mittagstisch. Schließlich sorgen sich viele Menschen weltweit um eine zunehmende Eskalation in der eh schon instabilen Region. Ganz besonders berührt sind aber natürlich diejenigen, deren Heimat von den Angriffen betroffen ist, selbst wenn sie nicht mehr selbst dort wohnen. In Hamburg lebt die größte iranische Community in Deutschland und dort hat sich unser Reporter Jan Oppel heute umgehört und sehr diverse Meinungen zu den israelischen Angriffen zu hören bekommen.
Sada ist auf dem Weg zum Freitagsgebet. In Gedanken sei er die ganze Zeit bei seinen Verwandten im Iran, erzählt er. Israels Angriff war für ihn ein Schock.
Ich war sehr beunruhigt, ich war total konfus. Dann habe ich so mich bei meinem Arbeitgeber krank gemeldet, weil ich merkte, meine Hände zittern.
Von der internationalen Gemeinschaft erwartet er nun, dass sie Israels Angriff klar verurteilt.
Nach dem Charta der UNO, Iran ist angegriffen worden. Da muss auch eindeutige Sachen der Aggressor auch verurteilt werden.
Für ihn ist es legitim, dass der Iran in den vergangenen Jahren Uran angereichert hat. Dies geschehe allein für zivile Zwecke, behauptet Saada. Aus seiner Sicht wird der Iran ungerecht behandelt.
Und stellen Sie sich vor, Sie haben Öl in Ihrem Land, aber Sie dürfen keine jetzt Raffinerie bauen. Das ist doch konfus.
Ortswechsel. Vor dem eigentlich geschlossenen Konsulat des Iran in Hamburg hat sich eine kleine Kundgebung formiert. Etwa 30 Menschen halten Plakate von Oppositionspolitikern und iranische Flaggen in den Händen. Die Deutsch-Iranerin Sahar Azineh hat den Protest organisiert. Sie befürwortet den israelischen Militärschlag.
Also ich hatte ja lange darauf gehofft, dass es endlich mal passiert, weil diese Gespräche, was momentan immer stattgefunden hat zwischen Iran und Trump oder beziehungsweise das Regime von Iran und Trump, das fand ich immer, dass Iran immer versucht hat, das hinzuschieben, bis es Zeit genug hat, Nuklearwaffen anzuschaffen. Und diese Zeit wurde denen einfach jetzt genommen.
Gleichzeitig macht auch sie sich Sorgen.
Ich habe Familie drüben, aber ich bin der guten Hoffnung, dass Israel ja gesagt hat, die wird nicht die Zivilbevölkerung angreifen.
Sahar Azineh hofft, dass die Angriffe Israels auch eine neue Chance für die Opposition im Iran eröffnen.
Und die Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen, die Bevölkerung in Iran, sie sind ja schon so weit, dass sie sagen, wir sind bereit, Opfer zu geben, damit dieses Regime einfach das Ende erreicht hat.
Soweit der Bericht von Jan Oppel über die Reaktionen der iranischen Community in Hamburg auf den israelischen Militärschlag. Und wir blicken nun noch nach Wien. Dort hat die Internationale Atomenergiebehörde, kurz IAEA, ihren Sitz. Und dort zeigt man sich tief besorgt über den israelischen Angriff auf den Iran. Ihr Generaldirektor erinnerte daran, dass Atomanlagen nicht angegriffen werden sollten. Doch am Abend bestätigte Rafael Grossi dann, Israel habe den oberirdischen Teil der wichtigsten Atomanlage der Islamischen Republik in Natanz zerstört. Wolfgang Fichtel berichtet aus Wien.
Anlass zu großer Besorgnis. Das sagte Grossi auch schon vor den Angriffen. Letzten Sonntag zum Beispiel, zum Beginn der Sitzung des IAEA-Gouverneursrats, des höchsten Gremiums der UN-Behörde, die die friedliche Nutzung der Atomkraft überwachen soll, weltweit. Sorge macht Grossi schon länger, die Anhäufung von hoch angereicherten Uran in den iranischen Anlagen. Der Verdacht, Iran arbeitet intensiv an einer Atombombe. Strittig ist, wie weit der Iran dabei schon ist. Faktencheck. In Wien, fast in Nachbarschaft zur Atomenergiebehörde, forscht Professor Georg Steinhauser, Atomwissenschaftler an der TU Wien. Zu viel waffenfähiges Uran in den Händen des Mullah-Regimes, ein klein wenig relativiert Steinhauser diese Sorge.
Das Uran an sich ist ein wichtiger Bestandteil für eine Bombe, aber bei weitem nicht das einzige. Eine Atombombe baut man nicht schnell in der Garage.
Da fehlt noch viel Know-how, viel Technik, sagt Steinhauser. Einerseits. Andererseits, wenn der Iran das Uran nur für friedliche Zwecke brauchen würde, für die Stromerzeugung zum Beispiel, würden 2,5 bis 4% Anreicherung genügen. Es bräuchte keine 60% angereichertes Uran.
Die Nervosität Israels ist natürlich nachvollziehbar. Große Mengen an 60% angereichertem Uran sind ein relativ eindeutiges Zeichen, was da im Hintergrund vorgeht. Noch dazu gibt es keine wirkliche zivile Anwendung für so ein Material. Die Absichten, hier zumindest mit dem Feuer zu spielen, sind schon recht offen.
Seit dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran, das verhindern sollte, dass Iran an einer Atombombe baut, wird in iranischen Anlagen wie der jetzt bombardierten in Natanz Uran angereichert, auf fast waffenfähiges Niveau und zunehmend heimlich, versteckt vor den IAEA-Inspektoren, so der Vorwurf Grossis an Teheran. Letztes Jahr schon sagte Grossi im ARD-Interview, der Iran habe mehr hoch angereichertes Waffenmaterial, als er brauche für eine Bombe. Wir sprachen erst von 20-prozentigem, dann von 60% angereichertem Material. Aber der Weg zu 90-prozentigem, das heißt zu bombenfähigem Uran, ist dann nur kurz, sagt Professor Steinhauser.
Um von 20% auf 90% zu kommen, ist die Wegstrecke dann und der Aufwand, um dorthin zu kommen, ein ungleich leichterer. Das heißt, es braucht weniger Wiederholungen, es braucht weniger Zentrifugen.
Die UN-Atomenergiebehörde, sagt Rafael Grossi, wird die Lage auf jeden Fall weiter aufmerksam beobachten.
The IAEA continues to monitor the situation closely.
Und er ergänzt, er stehe bereit, mit allen relevanten Parteien zusammenzuarbeiten, um den Schutz der Atomanlagen zu sichern.
I stand ready to engage with all relevant parties to help ensure the protection of nuclear facilities in accordance with the agency mandate.
Soweit das Mandat reicht, der Agentur, wie sie die IAEA intern nennen.
Wolfgang Fichtel berichtete. Die Zeit, es ist gleich 1.20 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Die Angriffe Israels auf den Iran haben vieles, was eigentlich für diesen Tag geplant war, durcheinandergewirbelt. Das hat sich auch in Bremerhaven gezeigt. Dort hatten sich die Innenminister von Bund und Ländern für 2 Tage getroffen. Caroline Henken-Behrens fasst die Konferenz zusammen.
Wie schnell sich Sicherheitslagen ändern können, das zeigte sich wieder einmal bei dieser Innenministerkonferenz in Bremerhaven. Denn bevor es am Freitag an die regulären Themen ging, stand die Frage im Raum, welche Folgen die Attacke auf den Iran für Deutschlands Sicherheit hat. CSU-Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sieht durchaus mögliche Konsequenzen.
Wir werden sicherheitspolitische Vorkehrungen treffen, um einen erhöhten Schutz israelischer und jüdischer Einrichtungen in Deutschland zu ermöglichen, weil wir darin eine mögliche erste Bedrohungslage sehen, die sich aus der Situation in Nahost mit entwickeln kann.
Vielerorts stehen deshalb bereits zusätzliche Polizisten vor Synagogen. Das eigentliche große Thema der Innenministerkonferenz an der Nordseeküste war aber die Migration. Die soll weiter begrenzt werden, betonte Dobrindt. Die Grenzkontrollen und Zurückweisungen sollen weitergehen. Und auf europäischer Ebene will sich Dobrindt für mehr Grenzschutz einsetzen.
Ich sage aber auch hier, dass es mein Anliegen ist, auf europäischer Ebene dafür zu sorgen, dass dieses GIA-System auch noch mal nachgeschärft und gehärtet wird.
Offenen Widerspruch zur Migrationspolitik des Bundes gab es in Bremerhaven nicht, auch nicht von SPD-geführten Ländern. Einigkeit zu verbreiten, das schien eines der zentralen Ziele der Konferenz gewesen zu sein, auch vom Gastgeber Bremens Innensenator Ulrich Maurer von der SPD.
Es ist die erste Tagung, die wir haben nach Bildung der neuen Bundesregierung. Die Erwartungen, die an uns gerichtet werden, sind hoch. Wir sind geeint, wir sind handlungsfähig.
Die Ministerinnen und Minister von Bund und Ländern einigten sich auf einen besseren Schutz vor Gewalttaten von psychisch Erkrankten. Die Tat in Aschaffenburg, der Messerangriff einer psychisch kranken Frau in Hamburg. Das sind nur 2 Beispiele und es bestehe dringend Handlungsbedarf, sagte Hamburgs Innensenator Andi Grote, SPD.
Wir müssen die Erkenntnisse der Gesundheits- und der Sicherheitsseite besser, früher, umfassender zusammenbringen. Wir müssen ein gemeinsames Risikomanagement aufbauen.
So sollen Mediziner künftig wichtige Informationen über psychische Erkrankungen auch der Polizei zugänglich machen. Und über rechtliche Änderungen soll es möglich werden, Menschen zur Einnahme von Medikamenten zu verpflichten oder eine Therapie zu machen. Auch Frauen sollen über elektronische Fußfesseln künftig besser vor Ex-Partnern oder Gewalttätern geschützt werden. Sobald sich der Mann der Frau nähert, bekommt sie ein Signal auf ihrer Armbanduhr. Spanien hat damit gute Erfahrungen gemacht, so die Minister. In die Zukunft vertagt wurde der Umgang mit AfD-Mitgliedern, etwa im Staatsdienst oder in Bezug auf Waffenbesitz. Bundesminister Dobrindt.
Wir haben uns vereinbart, dass wir eine Arbeitsgruppe einrichten werden, die für den Fall, dass die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem gerichtlich bestätigt wird, eine gemeinsame Bewertung vom Bund und Ländern entwickeln soll.
Die Frage, ob AfD-Parteimitglieder für den Staat arbeiten sollten oder nicht, auch sie ist eine bisweilen umstrittene. Bund und Länder wollen hier also abwarten, bis Gerichte geklärt haben, ob die Einstufung der AfD als rechtsextremistisch Bestand hat.
Der Stichtag.
Vor 30 Jahren starb der irische Gitarrist Rory Gallagher. Er wird bis heute nicht nur in seiner Heimat als Meister des Blues verehrt. Bernd Schlesemann erinnert an ihn.
Rory Gallagher wächst in der irischen Stadt Cork auf. Seine ersten Griffe lernt er noch auf einer Plastikgitarre. Zum 9. Geburtstag bekommt er eine richtige geschenkt. 1963, mit gerade mal 15 Jahren, wird er Mitglied der Fontana Showband. Natürlich nur mit einer Stratocaster. In seiner eigenen Band Taste hört alles auf sein Kommando. Manchmal degradiert er seine Musiker zu Statisten und spielt bei Konzerten spontan auch schon mal 3 Solonummern hintereinander. Taste rocken unter anderem im Hamburger Star Club und treten auch im Beat Club von Radio Bremen auf. If the day was any longer, could I change your mind? Gallaghers Karriere hätte durchaus anders verlaufen können. Er hätte Eric Clapton bei Cream ersetzen oder bei den Stones einsteigen können. Aber Rory will das alles nicht. Er will das.
Live im Rockpalast, Rory Gallagher.
Am 23. Juli 1977 eröffnet er in Essen die erste Rockpalastnacht in der ARD. Rory Gallagher hat gut 20 Alben veröffentlicht, aber es gibt noch mehr zu entdecken. Heute kümmern sich sein Bruder und dessen Sohn um den musikalischen Nachlass. Einige unveröffentlichte Schätze haben sie bereits aufgespürt, darunter auch das Album Notes from San Francisco. (1995) bekommt der Sänger und Gitarrist eine neue Leber, erkrankt aber nach der überstandenen Transplantation an einer Virusinfektion. Heute vor 30 Jahren starb Rory Gallagher. Er wurde nur 47 Jahre alt. Der Blues war sein Lebenselixier.
Der Stichtag von Bernd Schlieselmann.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Marcel Stober. Der Deutsche Fußballbund will sich bewerben, die Europameisterschaft der Frauen 2029 auszutragen. Bis zuletzt waren 11 mögliche Spielorte auf der Liste. Für die endgültige Bewerbung wurde jetzt aber auf 8 Städte reduziert. Volker Hirt.
Gespielt werden soll in Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg. Insgesamt 11 Städte hatten sich um die Austragung beworben. 3 werden nicht zum Zuge kommen: Gelsenkirchen, Rostock und Berlin. Bei der Auswahl ging es um die Wirtschaftlichkeit, die regionale Verteilung der Standorte oder die Erfüllung der UEFA-Turnieranforderungen. Die finalen Unterlagen müssen bis Ende August eingereicht werden. Die Entscheidung über den Ausrichter der Frauen-Europameisterschaft 2029 erfolgt noch in diesem Jahr. Im Dezember.
Interesse an der EM 2029 haben außerdem Italien, Polen, Portugal sowie Dänemark und Schweden bekundet. Eine ehemalige deutsche Nationalspielerin hat unterdessen ihre Karriere beendet. Olympiasiegerin Melanie Leupolz macht Schluss mit professionellem Fußball. Die 31-Jährige hat zuletzt bei Real Madrid gespielt und gewann mehrfach davor den Meistertitel in Deutschland und in England. Vor 2 Jahren absolvierte Leupolz ihr letztes Länderspiel. Alexander Zverev steht im Halbfinale des Rasentennisturniers von Stuttgart. Der Weltranglistendritte gewann auch seine 2. Partie in 2 Sätzen, dieses Mal gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima. Auch sein nächster Gegner kommt aus den USA und heißt Ben Shelton. Zverev hat zuvor schon 24 Titel auf ATP-Level gewonnen, allerdings noch keinen auf Rasen. Ebenfalls ins Halbfinale geschafft hat es Tatjana Maria beim Turnier in London. Sie startete als Qualifikantin in den Wettbewerb und schlug jetzt die frühere Wimbledon-Gewinnerin Jelena Rybakina. Nun trifft sie im Halbfinale auf die Australian Open-Siegerin dieses Jahres Madison Keys. In München findet eine Woche lang der Weltcup im Schießen statt. 654 Athleten aus 73 Nationen sind dabei. Und jetzt am Freitag gab es beim Schießen mit der Schnellfeuerpistole gleich 2 deutsche Medaillen. Erich Wartusch war dabei.
Zwischendurch gab's richtig viel Jubel für diesen Auftritt. Gleich 2 Deutsche durften nach dem Wettbewerb mit der Schnellfeuerpistole zur Siegerehrung. Florian Peter bei Olympia im vergangenen Jahr noch knapp als 4. an der Medaille vorbeigeschrammt. Dieses Mal war der Südhesse der Stärkste in der Qualifikation und zog das dann auch im Finale durch. Platz 2 für ihn.
Also die erste große Hürde ist bei mir zumindest immer die ersten 4 Serien.
wenn die vorbei sind, dann ist schon mal so dieses, man ist nicht Letzter geworden oder man hat die erste Hürde geschafft. Und wenn man da schon mal gut anfängt, das hilft dann schon, dass es generell man entspannter ist.
Dass Emanuel Müller Dritter wird, damit hatte er vermutlich nicht einmal selbst gerechnet. 33 ist er schon, stand viele Jahre lang im Schatten der starken deutschen Konkurrenz. Plötzlich aber läuft's für ihn, selbst im Stechen um Platz 3 blieb er abgeklärt.
Eine Belohnung von vielen Jahren Arbeit, es war wirklich ein langer Weg, mega, ein mega krasses Gefühl. Das Starterfeld ist unglaublich stark. Da geht so viele Dinge im Kopf vor, das ist Wahnsinn. Und es hat aber funktioniert, den Fokus zu behalten. Und deswegen bin ich happy.
Nur für den Weltcupsieg hat es nicht gereicht. Zu stark war der Franzose Jean-Guy Campois.
Ein Duell Deutschland gegen Frankreich wartet auch in der Handball-Champions League. Da findet an diesem Wochenende das Final Four in Köln statt. Gleich zwei deutsche Mannschaften spielen noch um den größten internationalen Vereinstitel im Handball, Magdeburg und Berlin. Die Füchse Berlin wurden ja erst kürzlich deutscher Meister. Und jetzt kann das Team rund um Welthandballer Matthias Gitzel noch einen draufsetzen. Im Halbfinale trifft man jetzt erstmal auf HPC Nantes aus Frankreich.
Ich habe vorgesagt und ich will noch gern das nochmal sagen, dass ich finde, wir sind der beste Mannschaft in der Welt, wenn wir spielen gut Handball. Und da muss man natürlich gucken, wir können gut Handball spielen in Langsens Arena mit 20.000 Zuschauern und so weiter. Mit diesem Druck, das kommt. Das ist auch ein großes Wochenende für viele Spieler in die Vereine.
Also Gitzel mit seinen Berlinern gegen Nantes und Magdeburg trifft auf Barcelona. Am Sonntag finden dann Finale und auch das Spiel um Platz 3 in Köln statt.
Marcel Stober war das mit dem Sport in der ARD Infonacht.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 1.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Sowohl aus Israel als auch aus dem Iran werden heute Nacht neue gegenseitige Angriffswellen gemeldet. Es soll schwere Explosionen rund um die iranische Hauptstadt Teheran gegeben haben und Einschläge in einem Vorort der israelischen Metropole Tel Aviv. Zahlreiche Menschen sollen verletzt worden sein. Unsere Istanbul-Korrespondentin Pia Masurczak berichtet, was über neue Angriffe aus dem Iran bekannt ist.
Was wir gesichert sagen können, ist, dass es Angriffe auf die Anreicherungsanlage in Natanz gab, mehrfach tatsächlich. Es sind Anlagen in Isfahan und in Fordow auch am Abend angegriffen worden. Da spricht die israelische Regierung von schweren Zerstörungen. Das lässt sich schlecht von außen überprüfen. Das erklärte Ziel dieser verschiedenen Aktionen, dieser verschiedenen Wellen, ist die Schwächung des Atomprogramms. Die israelische Armee will die Anlagen in Natanz und Isfahan, wie gesagt, schwer beschädigt haben. Da muss man aber immer dazu sagen, Experten sind sich eigentlich einig, dass sich dieses Atomprogramm an seinen vielen Standorten mit seinen vielen kleinen Teilen militärisch nicht so einfach beenden lässt.
Angesichts der gegenseitigen Luftangriffe zwischen Israel und dem Iran rät das Auswärtige Amt von allen nicht notwendigen Reisen in die gesamte Golfregion ab. Am Abend wurden die entsprechenden Hinweise aktualisiert. Für Israel gilt sogar eine Reisewarnung. Danach besteht in dem Land zurzeit eine Gefahr für Leib und Leben. Für Länder wie den Libanon gelten Teilreisewarnungen. Etwa 200 Marineinfanteristen des US-Militärs sind im Raum Los Angeles im Einsatz. Der verantwortliche Kommandeur Sherman nannte als Aufgabe, Gebäude des Bundes sowie Bundesbedienstete zu beschützen. Die Marines sollen demnach den etwa 2000 Mann der Nationalgarde, die schon im Einsatz sind, zur Seite stehen. Die US-Regierung hatte wegen Protesten gegen Razzien der Einwanderungsbehörde etwa 4000 Soldaten der Nationalgarde und 700 Marineinfanteristen für den Einsatz in Los Angeles mobilisiert. Das Deutsche Rote Kreuz fordert eine Investitionsoffensive für die soziale Infrastruktur. DRK-Präsidentin Hasselfeld sprach von einem Bedarf in Höhe von rund 18 Milliarden Euro. Aus der Nachrichtenredaktion Ronald Lessig.
Das Geld sei nötig für soziale Angebote im Bereich Klimaschutz und Digitalisierung, sagte Hasselfeld dem Redaktionsnetzwerk Ibmedia. Das im alten Bundestag auf den Weg gebrachte Sondervermögen bietet die Chance, unter anderem Pflege- und Beratungseinrichtungen sowie Kitas für die Zukunft aufzustellen. Das Sondervermögen umfasst insgesamt 500 Milliarden Euro. Wie das Geld konkret verwendet wird, ist aber noch offen. Das Rote Kreuz begründet seine Forderung damit, dass es für soziale Einrichtungen kaum Unterstützung bei der Digitalisierung und der Anpassung an den Klimawandel gebe. Dabei müsse das dringend angegangen werden.
Das Wetter in Deutschland. Tagsüber viel Sonne, im Westen mehr Wolken und später kräftige Schauer und Gewitter. 30 bis 36 Grad an Nord- und Ostsee, etwas kühler. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Bremen-Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis Montag ca. 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A7 Flensburg Richtung Hannover ist zwischen Hamburg-Stellingen und Heimfeld wegen Bauarbeiten bis Montag ca. 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt ab Neumünster Süd über die B205, A21 und A1 zum Horster Dreieck. Die A7 Hannover Richtung Kassel ist zwischen Rüden und Seesen wegen Bauarbeiten bis Sonntag 5 Uhr gesperrt. Die A42 Emscher Schnellweg Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord wegen Brückenarbeiten bis Montag 5 Uhr gesperrt. Und zuletzt Berlin. Der Verlauf A100, A113 ist zwischen Tempelhofer Damm und Spätstraße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis Montag 5 Uhr gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt durch die Nacht.
Die ARD-Infonacht
mit Konstanze Nastarowitz. Hallo. Die Lage im Nahen Osten eskaliert nach dem israelischen Großangriff auf den Iran ja immer weiter. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Beide Länder starteten nun weitere Angriffe und drohen sich mit weiteren Eskalationsszenarien. Begonnen hatte die jüngste Eskalation ja in der vergangenen Nacht, als das israelische Militär Ziele im Iran angegriffen hat. Unter anderem Standorte und Personen, die mit dem iranischen Atomprogramm in Zusammenhang stehen. Israel sieht in diesem Atomprogramm ja eine existenzielle Bedrohung für seine eigene Sicherheit. Jesse Wellmer hat in den Tagesthemen mit dem israelischen Historiker Moshe Zimmermann gesprochen. Der Antisemitismusforscher hat nicht nur Jahrzehnte an der Universität in Jerusalem gelehrt, sondern war auch mehrere Jahre Gastprofessor an deutschen Universitäten. Der Historiker steht der Politik der Netanyahu-Regierung kritisch gegenüber. Er bewertet den Großangriff Israels auf den Iran als Flucht nach vorn. Die erste Frage lautete deswegen, ob er diese Flucht nach vorn denn nachvollziehen könne.
Das ist die Logik von Netanyahu. Das ist die Logik der israelischen Politik. Also wenn wir nicht aus der Sackgasse kommen können, dann üben wir eben das, die Flucht nach vorne. Also noch weiter, mehr Aggression zu zeigen, um den Feind zu zerschlagen. Und da gibt es mehr als nur einen Feind. Jetzt haben wir den größten Feind in der Umgebung, Iran, angegriffen. Das ist die Logik der israelischen Politik mit dieser israelischen Regierung oder mit den israelischen Regierungen mindestens der letzten 20 Jahre.
Nun sieht Israel sich ja in seiner Existenz bedroht, auch und besonders durch das iranische Atomprogramm. Gibt es denn aus Ihrer Sicht einen Lösungsansatz, der anders aussieht als diese militärische Flucht nach vorn?
Der Ansatz, den gab es schon mit dem Atomabkommen aus dem Jahr 2015, aus der Zeit von Obama. Da gibt es Kontrollen, internationale Kontrollen. Auf diese Art und Weise kann man mäßigend auf die Kontrahenten wirken. Aus diesem Abkommen ist Amerika ausgestiegen. Israel war immer dagegen und das ist Israel unter Netanyahus Regierung. Und deswegen entwickelt sich das eben in dieser Richtung. Immer muss man sich überlegen, es gibt eine Alternative zu einer kriegerischen Auseinandersetzung. Die Bereitschaft dazu muss auf beiden Seiten sein. Und was sehr wichtig ist, dass sich irgendjemand meldet, also die internationale Gemeinschaft, um zwischen den beiden zu vermitteln. Das hat man praktisch seit dem Jahr 2018 aufgegeben. Man redet ab und zu mal über so ein Abkommen, aber in der Tat entwickelt sich das von selbst in Richtung Konfrontation. Und da kommt der Punkt, wo Netanyahu entscheidet, jetzt müssen wir angreifen. Es hätte schon im April passieren können, ist jetzt passiert.
Herr Zimmermann, Donald Trump hat sich gemeldet und die Angriffe als exzellent gelobt und dem Iran aufs Schärfste gedroht. Wie bewerten Sie die Rolle des amerikanischen Präsidenten in diesem Konflikt?
Also er ist mindestens indirekt beteiligt. Also die Abstimmung zwischen Israel und Amerika, die muss es geben. Das sieht man, wenn man sich mit dem Abwehrsystem da auskennt. Die Amerikaner sind beteiligt, die Jordanier sind beteiligt. Das ist zusammen irgendwie schon vorher vorgedacht mindestens. Aber das ist keine direkte Unterstützung. Und bei Trump muss man ernst nehmen, nicht nur das, was er sagt. Das ist das Problem. Er kann das oder da etwas anderes sagen. Wenn Israel erfolgreich ist, wird er hinter Israel stehen. Wenn es zu einem Debakel führt, dann wird er im Nachhinein sagen, okay, ich habe die Israelis gewarnt.
Die Angriffe sind der militärische Höhepunkt eines jahrzehntelangen Konflikts. Worauf müssen sich die Menschen in Israel einstellen?
Also erstens kurzfristig auf diese Situation in den nächsten Tagen. Also ich bin erst vor 3 Tagen hierher gekommen nach Berlin und ich weiß Bescheid. Die Raketen einmal am Tag fliegen aus Jemen in Richtung Israel. Und wenn die fliegen, müssen wir alle in die Luftschutzkeller oder Räume. Darauf muss man sich kurzfristig einstellen. Aber das große Problem ist eben, was danach kommt. Also wenn Israel getroffen wird von Raketen, wenn es weitergeht, wenn der Flugverkehr lahmgelegt wird, dann befindet sich Israel in einer neuen Situation. Und da ist die Frage, ist man tatsächlich darauf vorbereitet oder machte man sich nur Illusion, dass man damit leben kann? Wir leben jetzt seit 1,5 Jahren mit einem Krieg. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnen kann, gegen Iran für eine längere Zeit Krieg zu führen.
Herr Zimmermann, das eine ist ja die Gewöhnung und das andere ist die Rückendeckung, die Zustimmung. Glauben Sie, dass die Mehrheit der Israelis das Vorgehen für richtig hält?
Es ist immer so, also wenn ein Krieg beginnt, steht die Mehrheit der Bevölkerung hinter der Regierung. Das ist eigentlich unanständig, die Regierung nicht zu unterstützen. Und auch die Propaganda oder die Aufklärung, die von Seiten der Regierung kommt, kommt auch bei den Leuten an. Also jetzt hat man sich bedroht gefühlt. Man ist überzeugt, es gab keine andere Alternative. Deswegen müssen wir hinter dem Militär auf jeden Fall, aber hinter der Regierung stehen. Dann entwickelt sich dann in der Bevölkerung auch etwas mehr Skepsis, wenn es länger dauert, wenn man darunter leidet, wenn Leute getötet werden, wenn man auch wirtschaftlich getroffen ist. Und dann beginnt die Skepsis eine Wirkung zu haben. Aber da haben wir noch einen langen Weg bis dorthin.
Und die Situation ist jetzt schon so kompliziert und so vielschichtig, auch innerhalb dieses Landes Israel. Nun hat Israel Botschaften und Konsulate weltweit geschlossen, um Landsleute vor antisemitischen Angriffen zu schützen. Wie blicken Sie darauf, auf die Gefahren für Juden weltweit, jetzt nach diesem Tag heute?
Also da lasse ich das Wort antisemitisch weg. Das werden anti-israelische Maßnahmen sein, die Iran ergreift. Die richten sich auch gegen jüdische Einrichtungen, weil man davon ausgeht, dass die Juden überall in der Welt Israel unterstützen oder mit Israel in einem Topf zu werfen sind. Das ist eine echte Gefahr, die ist nicht neu. In dem Moment, wo Israel in einem Krieg verwickelt ist, sind die Reaktionen gegen Israel immer stärker. Und da unterscheiden auch die Leute, die reagieren, nicht so sehr zwischen Antisemitismus, also Judenfeindschaft, und Anti-Israel. Und da kommt etwas zusammen, was sowohl für Israelis im Ausland als auch für Juden im Ausland gefährlich ist. Ein Beispiel, schon lange her, in Argentinien haben die Iraner 2 Gebäude bombardiert. Das war die israelische Botschaft und das war das jüdische Gemeindehaus. So etwas befürchtet man auch jetzt, nachdem Israel Iran auf diese Art und Weise angegriffen hat.
Sagt der Historiker Moshe Zimmermann zum israelischen Großangriff im Interview mit Jesse Wellmer in den Tagesthemen.
Wirtschaft.
Israels Angriffe auf Atom- und Militäranlagen in Iran, darauf reagieren weltweit auch die Börsen mit Kurseinbußen. Von Panik könne allerdings keine Rede sein, so Marktbeobachter. Bianca von der Au berichtet.
Mit dem Angriff Israels auf den Iran hatten wohl nur wenige Börsenprofis vorab gerechnet. Ein Marktbeobachter kommentierte, insgesamt sei die Gefahr eines Krieges im Nahen Osten das meist unterschätzte Risiko gewesen. Marktanalyst Jochen Stanzel vom Broker CMC Markets glaubt, dass viele Anleger auf dem falschen Fuß Fuß erwischt worden sein.
Es ist auch noch sehr viel unbekannt zu diesem Zeitpunkt, aber Informationen aus israelischen Medien zufolge könnten die Kampfhandlungen 2 Wochen dauern. Und das ist so ein bisschen eine Perspektive, wo man jetzt erstmal nicht mehr planen kann, wo Unsicherheit an der Börse herrscht. Und das ist immer etwas, was typischerweise mit Kursverlusten, mit hohen Schwankungen dann auch einhergeht.
Entsprechend sensibel reagierten die Börsenkurse. Weltweit gingen die Aktienmärkte in die Knie. Auch der DAX startete mit fast 1,5% Minus in den Handel. Ganz anders die Reaktion am Ölmarkt. Unmittelbar nach der Nachricht des militärischen Angriffs auf den Iran schoss der Ölpreis in die Höhe, zeitweise um 12%. Hintergründe erklärt Andreas Goldtau von der Uni Erfurt.
Was es letztendlich bedeutet, ist, wie wichtig der Ölmarkt den Nahen und Mittleren Osten nimmt, wenn es um die Energieversorgung der Welt geht. Etwa 1/3 der weltweiten Ölproduktion ist im Nahen Osten, die Hälfte der Ölreserven. Ähnliches gilt für Gas und damit ist die Region extrem wichtig für unsere Energieversorgung, aber natürlich auch für die Preisbildung. Und alles, was sich dort abspielt, wirkt sich sofort wiederum auf den Ölpreis und die Entwicklung aus.
Trotz der Sanktionen sei der Iran immer noch der drittgrößte Ölproduzent innerhalb der OPEC-Staaten, so Ölmarktkenner Goldtau. Nach Ansicht des Experten würde man einen Ausfall der iranischen Ölexporte deutlich spüren am Markt. Ein zweiter Grund zur Sorge sei eine Beeinträchtigung der Transportwege. So könne der Iran eines der Nadelöhre des weltweiten Ölhandels unterbrechen.
Das ist die Straße von Hormuz. Da geht etwa so 1/3 der weltweit auf dem Seeweg gehandelten Öltransporte durch jeden Tag, und das zu sperren würde natürlich deutlich größere Auswirkungen auf den Ölpreis haben, als wenn jetzt der Produzent Iran ausfallen würde. Und das natürlich etwas, das preisen die Ölmärkte gerade ein.
Ölmarktexperte Goldtau geht jedoch nicht davon aus, dass der Iran die Straße von Hormuz sperren wird. Das sei eine zu krasse Eskalationsstufe. Ähnlich sieht man es wohl an der Börse, so Marktbeobachter Jochen Stanzel.
Wir haben gefasste Stimmung, aber es ist sehr viel Unsicherheit, weil einfach ganz, ganz viel derzeit noch unbekannt ist.
Zusammenfassend kann man die derzeitige Stimmung an den Märkten wohl so beschreiben. Sorge vor einer Eskalation? Ja. Panik? Nein.
Bianca von der Au berichtete. Die Thüringer Linke trifft sich am Wochenende zum Landesparteitag. Im Mittelpunkt des ersten Tages stehen ein Antrag auf Satzungsänderung und die Wahl der Landesvorsitzenden. Beides hängt zusammen und sorgt gerade innerhalb der Linken für einige Diskussionen. Jan Breuer berichtet.
Seit 4 Jahren werden die Thüringer Linken geführt von der Doppelspitze Ulrike Große-Röthig und Christian Schaft. Ein eingespieltes und funktionierendes Team hört man immer wieder aus den Reihen der Genossen. Und doch könnte es damit vorbei sein an diesem Wochenende. Denn Christian Schaft ist inzwischen aufgestiegen zum Fraktionschef der Linken im Thüringer Landtag. Diese Doppelfunktion ist laut Parteisatzung § 19 Absatz 4 aber nicht gewünscht. Bislang zumindest. Da viele Mitglieder festhalten wollen an diesem Team an der Spitze, soll es beim Parteitag in Ilmenau vor den regulären Neuwahlen der Landesvorsitzenden eine Satzungsdiskussion geben. Über die Aussetzung von § 19 Absatz 4 für 2 Jahre.
Das hat nämlich einerseits den Vorteil, dass es von vornherein ein Ende hat. Und zweitens ermöglicht es uns, auf den nächsten Tagen des Landesparteitags von der Personalie abgetrennt darüber nochmal zu sprechen, wie weit wir das ziehen wollen, ob wir eine Ausnahme haben wollen und wie restriktiv die sein muss.
Das sagt Paul Kurze vom Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt, der den Antrag eingereicht hat. Christine Ludwig aus Bad Blankenburg gehört ebenfalls zu den Unterstützern, hofft auf Kontinuität an der Spitze des Landesverbandes, auch weil es gerade gilt, Weichen für die Zukunft zu stellen. Die Linke verzeichnet einen deutlichen Zuwachs an Mitgliedern im Freistaat. Mehr als 4.000 sind es aktuell, was einer Steigerung von über 40% seit Jahresbeginn entspricht. Ins Leben gerufen ist deshalb eine Zukunftswerkstatt, die nach den Themen und Wünschen der neuen Genossen forscht, um so die optimale Ausrichtung der Partei zu gewährleisten. Dafür brauche es Erfahrung an der Spitze und einen zeitlich begrenzten Verzicht der Trennung von Partei- und Fraktionsvorsitz, sagt Christine Ludwig. Und?
Ich glaube auch, dass man da eine gute Lösung finden kann. Ein Kompromiss zwischen, wir finden die Kontinuität gerade von Christian und Ulrike gut und wir ändern damit auf gar keinen Fall die Satzung.
Die Gegner der Satzungsanpassung kommen mit dem gleichen Ansatz. Viele neue Mitglieder brauchen überarbeitete Strukturen, brauchen eine Anbindung in die Arbeit der Partei, brauchen eine Perspektive.
Da haben viele Mitglieder Sorge, dass das vielleicht nicht unbedingt funktioniert, wenn man diese Doppelfunktion innehat.
Formuliert es das den Hunger aus dem Kreisverband Gotha. Auch die Kontrollfunktion des Landesvorsitzenden gegenüber der Arbeit der Landtagsfraktion sei dadurch wesentlich eingeschränkt. Deshalb sollten Landes- und Fraktionsvorsitz wieder in verschiedene Hände gelegt werden, keine Doppelfunktion mehr. Christian Schaft selbst würde gern weitermachen.
Ich habe Respekt vor dieser Entscheidung, die der Landesparteitag treffen muss, werde die abwarten, aber habe meine Bereitschaft signalisiert, im Falle der Änderung der Satzung als Landesvorsitzender wieder zu kandidieren.
Sicher kandidieren für den Landesvorsitz werden der eher unbekannte Maximilian Becker und die bisherige Co-Vorsitzende Ulrike Große-Röthig. Sie hat lange gezögert, ihren Hut erneut in den Ring zu werfen.
Der Landesvorsitz ist ein herausforderndes Amt und da muss man sich schon immer wieder prüfen, ob man die Kraft noch hat, ob man die Ideen noch hat und die Rückversicherung in der Partei suchen, ob das denn auch gewollt ist. Und das ist was, was man nicht übers Knie bricht und deswegen dauert es eine Zeit.
Ob sie die einzigen Kandidaten bleiben für den Landesvorsitz, wird sich erst Samstag gegen 18 Uhr entscheiden. Dann soll beim Parteitag der Linken in Ilmenau mit den Wahlen begonnen werden. Bis dahin ist es jederzeit möglich, Kandidaturen einzureichen.
Jan Breuer berichtete. Die Zeit, es ist 1.49 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Die schwarz-rote Bundesregierung will die Wirtschaft mit Steuerentlastungen ankurbeln. Die Regierungschefs der Länder finden das im Grundsatz gut, fürchten aber Steuerausfälle in Ländern und Kommunen. Sie forderten gestern im Bundesrat finanzielle Entlastungen, bevor sie den Regierungsplänen zustimmen wollen. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll nach Lösungen suchen.
Der Ministerpräsident aus Sachsen, Michael Kretschmer, bringt die Lage auf den Punkt.
Unser Land ist in einer Krise.
In einer wirtschaftlichen Krise. Bundesregierung und Länder wollen gemeinsam da raus. Ihre Ziele sind die gleichen. Sie wollen der Wirtschaft auf die Sprünge helfen. Mit mehr Abschreibungsmöglichkeiten und Steuersenkungen. So weit, so gut, sagt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
Da sind wir uns, das haben die Beratungen gezeigt, inhaltlich einig, dass das die richtigen Maßnahmen sind. Es gibt nur den Knackpunkt der Finanzierung.
Und der Knackpunkt ist gewaltig. Die Finanzierung führt nämlich zu erheblichen Steuerausfällen, nicht nur für den Bund, sondern auch für die Länder und Kommunen. Und das bei ohnehin schon knappen Kassen. Daher macht Michael Kretschmer die Position der Länder sehr deutlich. Das Entlastungspaket ist richtig.
Allerdings ist auch klar, dieses Paket wird hier nur eine Mehrheit finden, wenn es einen finanziellen Ausgleich gibt.
Ähnlich sieht es Björn Fecker, Bürgermeister in Bremen. Auch er fordert finanzielle Entlastung.
Wenn das gelingt, werde ich das Investitionssofortprogramm gerne unterstützen. In der aktuellen Fassung können wir als Land dem Gesetz nicht zustimmen.
Eindeutige Signale also an den Bundesfinanzminister. Lars Klingbeil ist im Bundesrat nicht dabei, lässt sich durch seinen Staatssekretär vertreten. Aber Klingbeil ist auch vor der Debatte schon klar. Er muss den Ländern etwas geben. Ohne sie kein Entlastungspaket, kein Investitionsbooster, kein Investitionssofortprogramm, wie immer man die Steuerentlastung für die Wirtschaft auch nennen will. Daher hat Klingbeil gemeinsam mit den Ländern schon eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die nach Lösungen sucht. Schließlich rechnet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mit einem erheblichen Aufschwung, wenn die Wirtschaft, wie von Klingbeil geplant, entlastet wird. Das sehen auch die Länder so. Und Hendrik Wüst, Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, fasst die Stimmung so zusammen.
Die Länder sind guten Willens. Wir wollen diese Entlastungsmaßnahmen für die Wirtschaft, weil wir sie jetzt brauchen. Aber wir müssen es auch können.
Die Botschaft dürfte angekommen sein. Und wenn die Gespräche in der Arbeitsgruppe so konstruktiv laufen, wie behauptet wird, dann könnte es klappen mit dem Gesetz, auf das die Wirtschaft wartet. Und zwar noch vor der Sommerpause.
Kultur.
Tamar Nord ist Filmemacherin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin. Ihr Debütroman Die Ewigkeit ist ein guter Ort wurde vielfach gelobt und mit dem Hamburger Literaturpreis ausgezeichnet. Jetzt legt sie ihren zweiten Roman vor, Der Schlaf der Anderen. Maren Ahring stellt den neuen Roman vor.
Guter, erholsamer Schlaf ist für die Autorin Tamar Nord
ein Grundbedürfnis, das den gleichen Stellenwert eigentlich haben müsste wie Essen oder Trinken.
Doch leider sieht die Realität anders aus. Schlafstörungen, besonders bei Frauen, nehmen zu. Wie sich das anfühlt, wenn man über Wochen, Monate, Jahre schlecht schläft, beschreibt Tamar Nord sehr eindrücklich auf der ersten Seite ihres neuen Romans.
Der Schlaf gebietet über meinen Körper. Ich verabscheue ihn dafür, aber gleichzeitig sehne ich ihn herbei, denn er erreicht seine Macht über mich mit einem einfachen Schachzug, mit seiner Abwesenheit. Wenn er fehlt, verblassen alle Prioritäten. Meine Würde ist auf einmal optional. Für eine einzige erholsame Nacht würde ich Überzeugungen aufgeben und mich selbst verraten.
Der Leidensdruck ist also hoch bei Sina, einer der beiden Hauptfiguren im Buch. Sie funktioniert mehr, als dass sie lebt. Neben ihrer Vollzeitstelle als Kunstlehrerin schmeißt sie nebenbei den Haushalt und organisiert das Familienleben für Mann und Kinder. Weil Sina nicht schlafen kann, soll sie eine Nacht im Schlaflabor verbringen. So lernt sie Janis kennen, die dort arbeitet. Ein Setting, das Tamar Nord vertraut ist. Als Studentin hat sie selbst in einem Schlaflabor gejobbt.
In einem Schlaflabor zu arbeiten, also als Nachtwache, die ganze Nacht über jemanden buchstäblich zu wachen, der schläft. Das ist ja eine ganz intime Situation eigentlich.
Janis sieht, wie Sina die erste Hürde nimmt, wie die dichten, eng getakteten Linien heller, langsamer, ausschweifender werden, nach oben und unten. Sina driftet gerade weg, ihr Geist schweift aus und für Janis fühlt es sich an wie eine Einladung. Als dürfte sie mitkommen auf die Reise, die Sina jetzt antritt.
Diese Nacht ist eine der Wendepunkte der Geschichte. Nichts wird danach mehr sein, wie es war. Denn Sina wird die Nacht nicht bis zum Ende im Bett des Schlaflabors verbringen. Die beiden Frauen verlassen gemeinsam das Krankenhaus und brechen aus ihren festgefahrenen Strukturen aus. Janis, die Schlaflabornachtwache, führte bedingt durch ihre Arbeitszeiten ein einsames Leben. Quasi an der Gesellschaft vorbei. Nun möchte sie sich langsam wieder einfädeln, soziale Kontakte aufbauen, wie zu ihrer alten Nachbarin.
Am ersten Tag des neuen Jahres steht Frau Decker vor meiner Tür. Sie lädt mich zum Backen ein, allerdings in meiner eigenen Küche. Also backe ich Neujahrskuchen mit meiner Nachbarin. In den letzten Wochen habe ich jede Nacht 6 Stunden am Stück geschlafen, und zwar zu normalen Zeiten.
Diese kleinen Szenen machen die Seele des Romans aus. Sie sind gut beobachtet, glaubwürdig beschrieben und immer mit einer guten Prise Humor gewürzt. Die Frage, ob wir die richtigen Entscheidungen im Leben getroffen haben oder vielleicht auch nochmal umsatteln können, schwingt immer lässig mit, ohne aufdringlich zu sein. Das macht den Roman leicht, trotz des schweren Grundthemas. Dank der Bücher von Melanie Rabe oder Theresia Enzensberger und jetzt von Tamar Nord findet der Schlaf und die Schlaflosigkeit langsam Einzug in die Literatur. Völlig logisch, meint die Autorin.
Schlaflosigkeit nimmt zu. Wir werden zunehmend eine schlaflose Gesellschaft. Damit wird natürlich der Leidensdruck größer und auch der Wunsch größer, das literarisch zu verarbeiten.
Vielleicht trägt dieser richtig gute Roman Der Schlaf der anderen dazu bei, das Thema weiter zu enttabuisieren.
Maren Aring über Der Schlaf der anderen von Tamar Nord. Der Roman ist im Kindler Verlag erschienen.
Standpunkte.
Der Schlag kam nicht ganz unerwartet. In der Nacht auf Freitag hat Israel damit begonnen, Iran massiv aus der Luft anzugreifen. Dabei wurden mehrere ranghohe Militärs und Atomwissenschaftler getötet. Auch Atomanlagen sollen teils massiv beschädigt worden sein. Iran antwortete mit Drohnen und mit Raketen. Die Welt fragt sich nun, hat im Nahen Osten der nächste Krieg begonnen? Bei Natalia Miri vom Bayerischen Rundfunk kommen in den ARD-Tagesthemen angesichts der präzisen Angriffe Fragen auf.
Trotz großer Sorge im Land habe ich heute kaum mit jemandem im Iran gesprochen, der sich nicht insgeheim darüber gefreut hat, dass führende Architekten des täglichen Terrors auch gegen die eigene Bevölkerung ausgeschaltet wurden. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu für diesen Angriff zu feiern, wäre jedoch wirklich nicht angebracht. Denn ich bin keine Militärstrategin, aber als Beobachterin stellt sich für mich heute noch mehr als sonst die Frage, wie kann Israel, die, wie es selbst sagt, gefährlichste Macht der Welt, aus 2000 Kilometern Entfernung binnen 24 Stunden durch chirurgische Angriffe fast schachmatt setzen, aber es in 20 Monaten nicht schaffen, eine paramilitärische Organisation wie die Hamas 60 Kilometer entfernt militärisch zu bezwingen? Gab es mit diesen überragenden militärischen und nachrichtendienstlichen Mitteln keine Alternative zu mehr als 50.000 Toten und Gaza als Trümmerfeld?
Die Meinung von Natalie Amiri vom Bayerischen Rundfunk. Im Podcast Thema des Tages der Tageszeitung Der Standard aus Wien zeigt sich Erik Frey, leitender Redakteur des Blatts, skeptisch, dass die Angriffe langfristig die Region beruhigen könnten.
Dass der jetzige Schlag Israels gegen den Iran ein Schritt in Richtung Friede ist, kann ich mir nicht vorstellen. Selbst wenn es gelingen würde, das iranische Programm komplett zu neutralisieren, selbst dann würde die Todfeindschaft, die vom Iran ausgeht gegenüber Israel, auch weiter bestehen, möglicherweise weiter angefacht werden. Und ich habe meine Zweifel, dass es wirklich auch diesmal gelingt, den Iran so zu schwächen, dass Israel und Israelis dann wirklich ganz ruhig schlafen können und sagen können, von diesem Land geht keine Gefahr mehr für uns aus.
Das meint Erik Frey von der österreichischen Zeitung Der Standard. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung macht auch US-Präsident Trump für die jüngste Entwicklung im Nahen Osten verantwortlich.
Trump redet ständig davon, dass der Krieg in der Ukraine und der Überfall der Hamas nie geschehen wären, wäre er Präsident gewesen. Heute sitzt er im Weißen Haus und er trägt eine erhebliche Schuld daran, dass das iranische Atomprogramm so aus dem Ruder gelaufen ist. Hätte er in seiner ersten Amtszeit nicht Obamas Atomabkommen gekündigt, dann stünden die iranischen Anlagen vermutlich noch heute unter ausreichender internationaler Kontrolle und das Land hätte nie Material anreichern können, das zum Bau mehrerer Bomben reicht.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Torben Müller. Und das war die erste Hälfte der ARD-Infonacht. Bis hierhin mit Konstanze Nastarowitz. Gleich übernimmt hier mein Kollege Marius Zekri. Er hält sie ja dann auch in den kommenden Stunden aktuell darüber informiert, wie sich die Lage im Nahen Osten in dieser Nacht entwickelt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Morgen. Israel und Iran melden heute Nacht gegenseitige Raketenangriffe. In der iranischen Hauptstadt Teheran soll es Explosionen gegeben haben. Auch in mehreren israelischen Städten gab es Luftalarm. Am späten Abend hatte der Iran einen ersten Gegenangriff auf Israel geflogen. Betroffen war vor allem der Großraum Tel Aviv. Markus Wolf.
Medienberichten zufolge wurden 9 Häuser in Ramat Gan, einem Vorort der Küstenmetropole Tel Aviv, zerstört. Hunderte Wohnungen seien dort evakuiert worden, als eine iranische Rakete in einem Gebäude einschlug. Die Zahl der Verletzten steigt derweil immer weiter an. Nach jüngsten Angaben des israelischen Rettungsdienstes mussten im Raum Tel Aviv 34 Menschen mit Verletzungen in Kliniken gebracht werden. Auf iranischer Seite sind die Verluste aber deutlich größer. Bei den massiven Attacken auf Ziele in der Islamischen Republik wurden laut dem iranischen UN-Botschafter mindestens 78 Menschen getötet.
Die USA unterstützen Israel bei der Abwehr von Raketenangriffen aus dem Iran. Das hat ein Regierungsvertreter mitgeteilt, aus Washington Wolfgang Landmesser.
Außerdem wurde bekannt, dass die USA weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegen. Auch zusätzliche Kampfjets sollen bald in der Region einsatzbereit sein. Dabei gehe es ausdrücklich nicht um eine Beteiligung an den israelischen Angriffen auf den Iran. Bereits bei früheren Attacken haben amerikanische Kampfjets und Marineschiffe die israelische Armee beim Abfangen von Raketen unterstützt. Die USA haben im Nahen Osten aktuell rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten stationiert, auf Stützpunkten unter anderem in Katar und in Bahrain.
In einer Arztpraxis in der Genter Straße in Berlin-Wedding ist am Nachmittag ein Mann getötet worden. Das hat die Polizei dem RBB bestätigt. Vorangegangen war offenbar ein Überfall. Der Hintergrund ist noch unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Informationen zu dem Opfer gibt es noch nicht. Der E-Auto-Hersteller Tesla hat nach RBB-Informationen einen neuen Versorgungsvertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner unterzeichnet. Damit geht ein monatelanger Dauerstreit um die Wasserversorgung des Werks in Grünheide zu Ende. In dem Vertrag werden die Liefermengen und die Abwasserentsorgung für die nächsten Jahre geregelt. Tesla bekommt weniger Wasser, weil die Fabrik auch weniger verbraucht als zuerst vorgesehen. Brandenburg feiert an diesem Wochenende die 30. Landpartie. Rund 130 Höfe und Betriebe öffnen ihre Türen. Sie wollen das Interesse an Regionen